Meine Damen und Herren, zunächst wiederum einige offenbar neuerlich notwendig geworden Korrekturen oder jedenfalls Klarstellungen. Das erste betrifft noch einmal im Rückgriff Voltaire. Ich hatte als Titel seines geschichtsphilosophischen Werkes genannt Essai sur l'histoire générale et sur les mœurs et l'esprit des nations. Dieser Titel ist korrekt, entgegen anderslautenden Vermutungen. Die Ausgabe, in der dieser Titel erscheint, stammt aus dem Jahre 1756. Der Verlagsort ist Genf, der Verlag ist Kramer. Kramer, Genf 1756, die Ausgabe hat diesen Titel, Essai sur l'histoire générale, nicht zu verwechseln, und es war also auch keine Verwechslung, mit dem Werk des Bischofs von Meaux, des Erzbischofs von Meaux, Bossuet, aus der Zeit Ludwigs des 14., dessen Werk heißt Discours sur l'histoire universelle. Das also zur Unterscheidung. Die Publikation des Werks von Voltaire ist etwas kompliziert. Sie beginnt bereits mit dem Jahr 1745 und findet erst 1769 den endgültigen Abschluss. Es wurde gewissermaßen auf Raten veröffentlicht und dabei auch wurden gewisse Trennungen vorgenommen, so zum Beispiel die Geschichte des Zeitalters Ludwigs des 14., was ursprünglich in der 56er Ausgabe noch enthalten war, wurde dann 1769 endgültig ausgeschieden und seit dieser Zeit ist dann das Werk bekannt unter dem Titel Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, also unter Wegfall des auf die allgemeine Geschichte abzielenden Titels. Ein weiteres, das war offenbar ein akustischer Fehler, ich habe aber mich vergewissert, dass ich ihn nicht verursacht habe, jedenfalls meiner Intention nach, vielleicht der Undeutlichkeit meiner Aussprache nach durchaus, als ich die Stelle zitierte aus dem Briefwerk Rousseaus über seine Bekehrung auf dem Weg von Paris nach Vincennes. Der Brief ist nicht, wie offenbar gehört wurde, bei einigen an Malebranche gerichtet, was in der Tat ja natürlich eine Unmöglichkeit wäre, denn bei aller spiritualistischen Begabung Rousseaus ist er kaum in der Lage, auch okkasionalistisch wie Malebranche, nicht mit den Geistern von Verstorbenen noch in eine leibhaftige Korrespondenz anzutreten, sondern der Brief ist gerichtet an den Präsidenten des Pariser Parlaments, also des Parlamentsgerichts, de Malherbe. M-A-L-E-S-H-E-R-B-E-S, der zu der damaligen Zeit zusammen mit Madame d'Epinay die Mäzenatenrolle für Rousseau übernommen hatte. Rousseau hatte 1748 wohl Madame d'Epinay kennengelernt und in ihren Kreisen auch den Pariser Parlamentspräsidenten und er konnte sich also ihrer Begünstigung sicher sein. Sie haben ihm dann auch sowohl die Unterkunft später in der berühmten Eremitage verschafft, als auch sonstige Unterstützung. Ich hatte, als ich auf diese Missverständlichkeit angesprochen worden war, fälschlicherweise auf einen Briefwechsel mit Voltaire abgehoben. Der Briefwechsel mit Voltaire existiert, aber nicht in ihm ist diese Bekehrungsszene von Voltaire, von Rousseau beschrieben, sondern der Briefwechsel von Rousseau mit Voltaire enthält andere Feinheiten. Und zwar nach dem zweiten Diskurs hatte Voltaire an Rousseau geschrieben und recht ironisch darauf reagiert, etwa in dem Sinne, dass wohl noch niemals jemand, der durchaus talentiert und mit Geist begabt sei, so viel Geist darauf verwendet habe, den Menschen als das geistlose Wesen und die geistlose Bestie zu denunzieren. Und dass man nach der Lektüre dieses Diskurs von Rousseau durchaus Lust empfände, auf allen Vieren durch die Landschaft zu kriechen, Er fühlte sich freilich zu alt zu solchen Späßen und hat dann daraufhin Rousseau eingeladen, an den Genfer See in sein Domizil zu kommen, um dort endlich einmal wahre Natur kennenzulernen und nicht diese Griech-Natur, die aus diesem Diskurs gesprochen habe, was die Erbitterung Rousseaus natürlich erregte, der dann auch von da an in ein ausgesprochen polemisches, feindschaftliches Verhältnis zu Voltaire eintrat. Und in dem Zusammenhang jedenfalls ist noch eine andere kleine Briefkontroverse aufschlussreich, ebenfalls mit Voltaire, der nach 1755 nicht nur mit dem Candide reagiert hat, sondern auch aus einem eigenen Brief veröffentlichte, einen öffentlichen Brief über das Erdbeben von Lissabon, worin er den Glauben an eine wohltätige göttliche Vorsehung im Allgemeinen einer Kritik unterzog und dieses Ereignis als Beweis dafür nahm, dass keineswegs eine wohlordnende Weisheit und allmächtige Güte den Weltlauf regiert, sondern dass hier durchaus schreckliche Zufälligkeiten noch immer das menschliche Leben in eine außerordentlich bedrohliche Situation bringen. Die Antwort, die Rousseau darauf findet, ist bezeichnend für seine Position, für seine philosophische und theologische Position, dass er nämlich gegen Voltaire geltend macht, dass diese Irrnis und Wirrnis, die Rousseau, die Voltaire generell statuiert, nur gilt für den Raum eigentlich der menschlichen Geschichte und Zivilisation, wie sie bisher abgelaufen ist. Dass sie aber keineswegs ihre Gültigkeit habe für die Natur, sofern und soweit sie von menschlichem Intellekt und menschlicher Vernunft unberührt geblieben sei. Dort entdeckt Rousseau noch immer diese harmonische Verbindung der Elemente miteinander, eine umfassende Weisheit und eine ordnungshafte Zielbezogenheit aller Einzelgeschehnisse und Einzelbewegungen. Und interessant die Argumentation, die er dabei gegen Voltaire geltend macht. Er schreibt nämlich, ob eigentlich diese Katastrophe tatsächlich als eine solche auch notiert worden wäre, wenn die Menschen nicht in die verderblichen, furchtbaren Städte sich zusammengezogen hätten, die im Grunde die Ortschaften und die Höhlen sind, in denen dem Menschen seine Natürlichkeit und die Möglichkeit zur Gewinnung der zweiten Natur gründlich ausgetrieben und verleidet und unmöglich gemacht wird. Für Rousseau sind die Städte insgesamt die Ortschaften der Korruption, der Verderbnis, der Instinktlosigkeit und der Verunsicherung menschlichen Lebens und Daseins. Und er ist der Meinung, dass diese Katastrophe nur eintreten konnte, weil sich eben die Menschen dieser Zivilisationskorrumpierung ihrer Lebensverhältnisse überlassen haben. Hätten sie in kleinen einzelnen Siedlungen, wie das eigentlich dem menschlichen Wesen angemessen und angepasst ist, existiert, hätte dieses Erdbeben unmöglich diese schrecklichen Ausmaße haben können, die tatsächlich ihm folgten. Das also seine Argumentation gegen Voltaire. Charakteristisch, wie hier von Rousseau die Position einer Apologie der unberührten Natur vorgetragen wird, im Zusammenhang mit einer schroffen Polemik gegen die menschliche Technologie und Kulturleistung im Lauf der Geschichte. Und zwar deshalb offenbar gegen diese menschlichen Kulturanstrengungen, weil in ihnen, und das ist der Generalvorwurf, der zentrale Vorwurf, weil in ihnen nicht die eigentümliche Dialektik menschlichen Seins erkannt worden ist, jene Dialektik, die von der Erkenntnis und Ansicht ausgeht, dass das Wesen des Menschen keineswegs einfach ist, sondern zutiefst zwiespältig, antagonistisch veranlagt, sodass der Mensch seine Natur nur gewinnen kann, wenn er seine erste Natur überwindet. Die Gewinnung der wahren Natur erfolgt nur in der Überwindung der ersten Natur. Insofern ist der Mensch das Wesen der widernatürlichen Natürlichkeit und er ist nur in dem Maße und kann nur in dem Maße natürlich bleiben, wie er nicht in seiner ersten Natürlichkeit verharrt. Und das ist gerade das Elend der Kultur- und Zivilisationsgeschichte bisher, dass sie nichts anderes ist als die Auswicklung und Fortsetzung der ursprünglichen, natürlichen, der ersten, anfänglich natürlichen Gegebenheiten und ihrer Bewegung. Der Umschwung, der geboten ist, ist also, wenn ich so sagen darf, die Transzendenz des Menschen aus seiner ersten, individuell verfassten Natürlichkeit in seine zweite, universal verfasste Natürlichkeit. Und dieser Gedanke des Umbruchs, des Umschlags, den werden wir in der Genealogie des moralischen Absolutismus noch an zwei anderen Stellen der Geschichte so finden, wie er hier von Rousseau jedenfalls erstmals intendiert worden ist. In dem Zusammenhang dieser Doppelheit von erster und zweiter Natur gehört auch das Religionsverständnis Rousseaus. Ich hatte in der letzten Stunde auf die bürgerliche Religion abgehoben und sie darauf hingewiesen, wie sie von Rousseau vorgetragen wird im letzten Buch des Contrat Social von 1762. Darin hat Rousseau den Gedanken entwickelt, dass die öffentliche, die bürgerliche, die gesellschaftliche, die soziale, die politische Religion eines Gemeinwesens durchaus in die Zuständigkeit und die Urteilskompetenz der Souveränität des Volkes fällt. Das heißt also, dass der Allgemeinwille der Volkssouveränität gesetzgebend zu fungieren hat mit Rücksicht auf die Einrichtungen der öffentlichen Religion. Und dass keineswegs eine Offenbarungsreligion diese Aufgabe innerhalb eines Gemeinwesens übernehmen darf und übernehmen kann, wenn nicht dogmatischer Fanatismus am Ende dieses Gemeinwesen zerstören soll. Die Erfordernisse für eine solche bürgerliche Religion sind ein Minimum an Dogmatik und ein Maximum an subjektiver, persönlicher Freiheit und Erlebnisfähigkeit religiöser Phänomene und Wirklichkeit. Das Gegenspiel zu dieser bürgerlichen Religion, zu dieser Religion civile, ist die Religion naturelle, wie er sie Emil von 1762 vorführt, und zwar im vierten Buch in dem berühmten Bekenntnis eines savoyardischen Vikars. Ein Text, der nicht nur im Emil veröffentlicht wurde, sondern auch separat veröffentlicht wurde und eine breite Verbreitung fand. Das Glaubensbekenntnis eines savoyischen Vikars. Und hier wird nun nicht eine Religion der Gesellschaft, des Staates vorgetragen, sondern die Religion des Einzelwesens, das gerade in der zweiten Natur durchaus in der Lage ist, die Intention und Tendenzen der ursprünglichen, der ersten Natur zu wahren und durchzuhalten. Die Religion, die hier von ihm vorgetragen wird, ist eine Religion des Gefühls, eine Religion des Herzens, eine Religion du cœur und nicht eine Religion de la raison, erinnernd und aufnehmend damit eine Differenzierung, die von Pascal her schon bekannt ist, der ja unterschieden hat zwischen einer Logique du cœur, einer Logik des Herzens, und einer Logique de la raison, einer Vernunftlogik, und beide in einer strengen Unterscheidung meinte durchführen zu müssen. Etwas von dieser Unterscheidung ist hier auch bei Rousseau zu finden. Die Religion des Herzens ist die Religion des Einzelnen, der sich noch anrühren lässt von den unverdorbenen und von menschlicher Technik nicht verunstalteten Bezügen außerhalb seiner in der selbstwachsenden Natur. Diese Empfindungswelt ist nicht einfach sensualistisch zu reduzieren. Man kann also nicht sagen, dass hier gegen eine abstrakte, reflektierende Rationalität nun von Rousseau die sinnliche Wahrnehmung, das sinnliche Empfindungsleben des Menschen mobilisiert würde. Und zwar geht Rousseau auch davon aus, dass der Mensch in seinem ersten Auftreten innerhalb dieser Welt seine Existenz in nichts anderem habe als in der Empfindung und im Gefühl, in der sinnlichen, körperlichen, leibhaftigen Verspürung und Wahrnehmung und Gewahrung von äußerem Phänomen, von Ursachen seiner eigenen Affektation. Aber, das ist der Fortschritt, den er nun bringt, es geht nicht um diese sinnliche Dimension des unmittelbaren Bewusstseins, sondern es geht um die innere Dimension des unmittelbaren Bewusstseins, um dasjenige, was er nennt Herz oder Gewissen. Gewissen ist der Zentralbegriff, den Rousseau gebraucht, um den Ort anzugeben als den innersten im Aktzentrum menschlichen Lebens gewissermaßen angesiedelten, wo sich für den Menschen die Prinzipien, die Grundsätze seines Verhaltens und seiner Grundstellung sowohl über die Welt hinaus als auch zur Welt im Ganzen niedergeschlagen haben, wo sie ihren Sitz haben. Und sie können diese Grundsätze des Gewissens und des Herzens können nur in der unmittelbaren Selbstgewissheit menschlichen Lebens und Existierens aufgefasst und wahrgenommen werden, niemals in einem Akt der Reflexion, das heißt in einem solchen Akt, der sich rückbesinnt auf einen schon getätigten Einzelakt menschlichen Bewusstseins oder Verhaltens zu einem Ausschnitt der Wirklichkeit außer ihm. Das ist für ihn die Reflexionswelt, in der der Mensch, wenn er in ihr verharrt, zu nichts anderem werden kann, als zu einem pervertierten Tier. So lautete ja bekanntlich die These im zweiten Diskur, wo er sagen konnte, der reflektierende Mensch ist nichts anderes als eine entadelte Bestie. Diese Reflexionswelt wird in der Selbstvergewisserung menschlicher Existenz überboten und diese Selbstvergewisserung findet statt, wird Ereignis in der Wahrnehmung der Stimme des Gewissens. Mit dieser Position setzt Rousseau ein, und zwar so, dass er nicht etwa telisch, dogmatisch diese Gedanken entfaltet, sondern er beginnt mit einem Frontalangriff gegen die Weltanschauung seiner bisherigen philosophischen Freunde. Der erste Teil des Glaubensbekenntnisses des savoyardischen Vicars ist eine energische, eine heftige, eine leidenschaftliche Auseinandersetzung, Polemik, gegen den Materialismus eines Holbach und Helvetius, gegen den Sensualismus eines Condillac und Diderot und gegen den Atheismus eines bisher ihm sehr nahestehenden Mitarbeiters an der Enzyklopädie, eines Deutschen auch, Grimm. Rousseau wendet sich gegen diese Position des religiösen Agnostizismus, Skeptizismus, Materialismus und Atheismus im Namen dieser unmittelbaren Gewahrung eines Unbedingten in der Unbedingtheit des eigenen, in der Unableitbarkeit, in der Unmittelbarkeit des eigenen Lebens und Existierens. Denn das ist offenbar die Konstellation, auf die es ihm entscheidend ankommt, in der innersten Unmittelbarkeit der Wahrnehmung des eigenen Daseins wird zugleich menschliches Leben eines Unbedingten gewiss, von dem es sowohl begründet als auch beansprucht wird. Indem der Mensch sich auf das Innerste seiner selbst besinnt, wird er sowohl dessen gewahr, von woher er unbedingt getragen wird und unbedingt beauftragt wird. Das Woher meines unbedingten Ungetriebenseins in Begnadigung und Beanspruchung, diese Position ist hier im Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars mustergültig, weltgeschichtlich verbindlich, würde ich sagen, formuliert, und seitdem gibt es nur Ableger eigentlich und keine originären Entdeckungen mehr dieser Dimension. Das ist die erste Position, eine leidenschaftliche, antiskeptische, antimaterialistische Polemik. Und erst in einem zweiten Teil folgt eine nicht weniger eindeutige Kritik aller Offenbarungsreligionen. Im Namen der natürlichen Religion, der Religion des Herzens und des Gefühls, der Religion des Gewissens, ficht Rousseau durchaus antidogmatisch, und er lässt sich nie auf eine dogmatische Position festlegen, sowohl gegen den radikalen Atheismus als auch gegen einen theologischen Dogmatismus. beide Positionen, man könnte auch sagen, um eine Terminologie von Kant aufzugreifen, er verteidigt die Möglichkeit und die Gültigkeit der natürlichen Religion und ihrer Wahrheit gegen den philosophischen Skeptizismus und gegen den theologischen Dogmatismus. Und das Letzte, diesen Kampf gegen die Offenbarungsreligion, er wird vor allem im Namen der unbedingten Toleranz geführt, denn die drei großen Offenbarungsreligionen Europas, wie er sie aufführt, nämlich Judentum, Christentum und Islam, sind alle dadurch gekennzeichnet, dass sie bestimmte Zufälligkeiten hypostasierend zu Notwendigkeiten ihrer eigenen Wahrheit und damit der wahren Verwirklichung menschlichen Lebens machen. Historische Bedingtheiten werden zu Allgemeinheiten menschlichen Wesens stilisiert, sodass plötzlich in die Historie die Wahrheit gesetzt wird und nicht mehr in die Erkenntnis dessen, was zeitüberlegen und geschichtsüberlegen ist, was wahrgenommen wird in diesen innersten Akten des Gewissens und des Herzens. Diese Position, die hier von ihm bezogen wird, ist die Position der wahrhaft menschlichen. Der menschlichen Religion, die auch nicht unbillig eingeschränkt wird durch die bürgerliche Religion. Denn der wahrhaftige Kultus, die wirkliche Verehrung, die Gottesverehrung, die in dieser natürlichen Religion erfolgt, ist ein Kult intérieur und nicht ein an Äußerlichkeiten, an äußere Zeremonien gebundener Kult. Das bedeutet die Hingabe des menschlichen Herzens und Gefühls und die Wahrnehmung der Verbundenheit des Menschen mit allen Elementen des Kosmos. Bedeutet die Preisgabe jeglicher Eigensüchtigkeit und die Wiedergewinnung der ursprünglichen, wahrhaftigen Selbstliebe des Menschen. Und unter diesem Aspekt kann durchaus auch das Evangelium im Christentum, wobei er sehr sorgfältig unterscheidet zwischen Evangelium und Christentum, Evangelium, die ursprüngliche Predigt Jesu, sie ist etwas, diese Predigt, die eine unsterbliche Wahrheit in die Menschheit hineingesprochen hat, und der Inbegriff dieser unvergänglichen Wahrheit findet von Rousseau wahrgenommen zu werden in dem Doppelgebot der Liebe. Wobei die Nächstenliebe von ihm interpretiert wird in dem Sinne, dass der Mensch seinen Nächsten in der Tat so zu lieben habe, wie er sich selbst zu lieben hat. Nicht mit dem Amour-Propre. Das ist die eigensüchtige, schlechte Liebe, die alles andere zum Mittel des eigenen Existierens machen möchte, wohl aber mit dem Amour de soi-même, mit der echten Selbstliebe, mit jener Liebe, die eingedenk bleibt der eigenen Endlichkeit und Bedingtheit und darum in tiefster Dankbarkeit verbunden bleibt, demjenigen Grund, aus dem allein dieses endliche, bedingte Dasein sein Leben empfangen kann. Sodass diese Amour de soi-même durchaus zusammengeht und geradezu identisch sein kann in seiner Realität mit dem wahren Amour de Dieu, mit der wahren Gottesliebe. Und in dieser höchst individuellen und zugleich höchst universellen Liebe, in sie eingeschlossen, ist die Liebe zum Nächsten, zum Mitmenschen. In dieser eigentümlichen Konstruktion, in diesem eigentümlichen Begriff von Liebe, von sympathischer Verbundenheit, mit dem Grund alles Seins und mit dem Sein des höchst individuellen einzelnen Menschen, in dieser Konstruktion kommt deutlich zutage, was für Rousseau mit der zweiten Natur in Wirklichkeit gemeint ist. Nämlich genau diese Koinzidenz von äußerster Individualität und äußerster Universalität. In dem Amour de soi-même wird diese individuelle Komponente der großen, umfassenden Menschheitsliebe realisiert, so wie in der Gottesliebe die universale Seite desselben Wirklichkeitszusammenhanges seine Verwirklichung findet. Und die Realisierung der Einheit von Individualität und Universalität. Von Bezogenheit auf alles in der strengsten Bezogenheit auf das Selbst. Darin kommt heraus, was es mit der zweiten Natur des Menschen auf sich zu haben hat, so wie das auch unter dem Aspekt der Vergesellschaftung des Menschen seine Gültigkeit hat, wo nämlich die Preisgabe des subjektiven Eigenwillens in den umfassenden, objektiven Allgemeinwillen zu erfolgen hat. So wie auf dem Gebiet dieser menschlichen, natürlichen Religion diese Kombination von Universalität und Individualität das Merkmal der zweiten eigentlich menschlichen oder menschheitlichen Natur ist, so ist auf dem Sektor und Feld des gesellschaftlichen, des sozialen Lebens die Verknüpfung von subjektiver, individueller Entscheidung in der Form der höchsten Moralität mit dem umfassenden, für alle Menschen verbindlichen Willen, die Art, wie hier auf diesem Sektor diese zweite Natur ihre Realisierung findet. Volonté générale meint nichts anderes als dies, dass ein Mensch sich in Erkenntnis seiner Bestimmung aus seiner besonderen Individualität und Subjektivität löst und sich emporschwingt in die Allgemeinheit eines Willens, der nicht mehr ein einzelnes oder besonderes Dasein zum Zweck hat, sondern der Zweck dieses Gemeinwillens ist in der Tat das allgemeine Wohl, salut public, das allgemeine Wohl, nicht das persönliche, einzelne Wohl, sondern dasjenige, von dem keiner, der Menschenantlitz trägt, ausgeschlossen sein darf und sein kann. Und diese Intention auf die zweite Natur als die Synthesis von höchster Individualität und äußerster Universalität. Diese Intention hat ihre großen Auswirkungen in der europäischen Geschichte in zweifacher Richtung gehabt, ohne Frage. Nämlich zum einen in Richtung der Französischen Revolution. Nicht umsonst haben sich in der Französischen Revolution die Fortgeschrittenen in der ersten Epoche, also von 1789 bis 1794, bis zum Thermidor, bis zur Hinrichtung von Robespierre, nicht umsonst haben sich dort die Fortgeschrittensten auf Rousseau als ihren großen Lehrmeister berufen. Und zwar unter dem Aspekt, dass es gelte, hier in dieser geschichtlichen Situation jene Rechte zu artikulieren, durch die der Mensch in seiner wahrhaft befriedeten Natürlichkeit definiert werde. Die Deklaration der Menschenrechte vom August 1789 ist die Aufrichtung eigentlich dessen, was, so jedenfalls wird es von den Jakobinern interpretiert, unter Führung eben von Robespierre zumal, ist die Aufrichtung der Volonté générale und nichts anderes. Es ist die Aufrichtung, die Etablierung, die Proklamation des Gesellschaftsvertrages und des allgemeinen Willens. Es ist nicht die Festschreibung von irgendwelchen der Menschen im ersten Naturzustand schon zukommenden Grundrechten, sondern es ist die Aufrichtung, die erstmalige proklamatorische Aufrichtung und promulgatorische Aufrichtung von Rechten, die den Menschen nur in der Überwindung dieses ersten anfänglichen Naturzustandes zukommen können. Das bedeutet, dass der Gesellschaftsvertrag, so wie er hier von Robespierre interpretiert worden ist, und er war ja derjenige, der sich selbst nachdrücklich als Schüler Rousseaus bekannt hat und auch als solcher nur verstanden werden wollte. Rousseau verstand, dass in diesem Sinne der Contrasocial, der Gesellschaftsvertrag, keineswegs ein Vertrag von selbstsüchtigen Individuen sein kann, sondern der Contrasocial als die Etablierung des Allgemeinwillens kann nichts anderes sein als der Vertrag, wenn Sie so wollen, des Menschen, als Vertrag des Menschen, in dem miteinander in das Verhältnis des Vertrags gesetzt sind, das heißt der Verträglichkeit, seine Individualität, seine individuelle Existenz und seine universelle Bestimmung. Mit anderen Worten, die Volonté générale und der Gesellschaftsvertrag ist nichts anderes als die Revolution der Tugend, die im Menschen vonstatten geht, wenn er in einem Akt ursprünglichster Entscheidung sich seiner Partikularitäten entledigt und sich ganz und gar der Universalität verschreibt. Dieser Akt kann nicht erzwungen werden, er ist also niemals ein Akt der politischen Administration, sondern kann nur interpretiert werden als ein Akt, der entspringt der innersten Berührung des Menschen mit dem Äußersten an Weltgrund und Wirklichkeitsgrund, der denkbar und erlebbar ist. Deshalb war Robespierre eben auch der Meinung, dass ein Staat, der auf diesem Prinzip des Contrat Social aufgebaut ist, wie er von Rousseau vorgetragen wurde, dass ein solcher Staat nur existieren könne in der innigsten Verbindung mit einer Religion, mit der Religion, in der die Wirklichkeit und die beanspruchende Wahrheit des höchsten Wesens als des ersten Grundes aller Dinge gewahrt bleiben. Deshalb fühlte er sich auch gezwungen und genötigt, um gewissermaßen den religiösen Grund, das religiöse Fundament für die moralische Revolution zur Etablierung des wahren gesellschaftlichen Gemeinwesens, um ihn zu sichern und festzuhalten, einzuführen, den Kult des höchsten Wesens als einen öffentlichen Staatsgut. Was wie eine Groteske sich ausnimmt, inmitten dieses revolutionären Wirbels in Paris, dass hier Robespierre diesen Kult des Être Suprême als eine Staatsreligion etabliert, ist in Wahrheit nichts anderes als die logische und dialektische Intransigenz eines höchst getreuen Schülers von Rousseau. Aus dem präzisesten Verständnis rousseauischer Intention meint Robespierre nicht umhin zu können, diese Verklammerung und Verbindung der drei Größen von Politik, Moral und Religion sicherstellen zu müssen. Ein Staat, eine Gesellschaft, eine menschliche Gesellschaft, die die Dimension des Religiösen außer Betracht lässt, ihr nicht den Schutz und Freiheitsraum der bürgerlichen Religion einräumt und gewährt, hat sich selbst damit bereits zugrunde gerichtet. Denn es gibt keine formulierbaren, definierbaren Grundlagen und Positionen, auf die ein solcher Staat sich gründen könnte, wie es immerhin die Liberalen unter Locke noch gemeint haben. Und das hat seine Bedeutung, dieses Problem für den Zusammenhang und die Interpretation dessen, was man die Grundrechte und die Menschenrechte seit 1789 bzw. 1776 nennt. Denn in der Tat wird man daran nicht vorübergehen dürfen und können, dass die Grundrechte, wie sie etwa in den amerikanischen Föderalverfassungen niedergelegt sind, etwa besonders in der Virginia Bill of Rights von 1776, dass diese Rechtsetzungen und Aufrichtungen, so sehr sie auch unter Umständen in der Materialität übereinstimmen mit den Sätzen der französischen Deklaration, dass sie aus einem ganz anderen Geist geboren sind. Sie haben ihre Wurzeln in der Tat in Lockes Liberalismus. Und dieser Locke'sche Liberalismus bedeutet, dass hier ursprüngliche, das heißt zur ersten Natur des Menschen schon hinzugehörende Elementarrechte nur gesichert werden durch eine Gesetzgebung. Sie werden formuliert und als Maßgaben für eine Gesetzgebung durch Staat und Gesellschaft formuliert. Bei Rousseau und in der Intention der Deklaration von 1789 geht es nicht um die Sicherung, sondern geht es allererst um die Institution, um die Einrichtung und die Aufrichtung dessen, was als Recht dem Menschen zukommen kann, wenn er in der Tat diese moralische Revolution vollzogen hat, das heißt aus der Besonderheit seines Willens übergegangen ist in seine grundsätzliche Allgemeinheit. Und genau mit diesem Punkt, mit diesem Moment des Übergangs, des Übersprungs, des Überschritts aus dem Besonderen ins Universelle, genau damit berührt sich auch zutiefst die Intention der kantischen Ethik. Denn der kantische kategorische Imperativ ist nichts anderes als eine besondere Formel für Rousseaus Volonté générale. Nichts sonst. Handle so, dass die Maxime des Willens zugleich Prinzipien einer allgemeinen Gesetzgebung sein kann. Präziser kann man in der Tat kaum umschreiben, was Rousseaus Intention war, als er den Begriff der Volonté générale aufstellte. Worin die Besonderheit dann von Kant liegt, dass er ihn dieses moralische Prinzip nicht ohne weiteres identifiziert mit dem Grundsatz der politischen Gesetzgebung. Das steht noch auf einem anderen Blatt. Zunächst aber ist festzuhalten, meine ich, dass tatsächlich auch für Kant die Menschlichkeit des Menschen nur gewonnen werden kann in dem Eintritt des Menschen in eine grenzenlose, ausnahmslose Allgemeinheit. Nur wo sein Handeln von solcher Art ist, dass dadurch niemand auf dieser Erde ausgeschlossen ist an der möglichen Partizipation. Nur da und dort berührt der Mensch das, was eigentlich seiner Natur und seines Wesens zu sein hat. Nicht irgendwelche materialen Bestimmungen. Wo solche materialen Bestimmungen auftreten, erfolgt im Grunde nichts anderes als das, was Rousseau befürchtet hat bei den Offenbarungsreligionen, die Aufrichtung eines Dogmatismus. Ein einzelner Wert, der zum absoluten Prinzip erhoben wird, unter dem dann alle sich beugen müssen, sie mögen wollen oder nicht. Einen materialen Wert kann man durchaus auch äußere Anerkennung verschaffen, sei es denn auch mit Gewalt. Diesem Gebot, das nur gewissermaßen auf die Form des Willens abhebt und nicht auf die Materie des Willens, dem ist durch keine äußere Gewalt, auch nicht durch die äußerste, in irgendeiner Weise Genüge zu leisten. Wo die Ethik, wo die Moral auf diese formale Pointe gebracht worden ist, ist in der Tat das Ende der Gewalt als Möglichkeit der Bestimmung des Menschen von außen aufgehoben. Und in diesem Punkt stimmen zutiefst überein Rousseau und Kant und, das muss hinzugefügt werden, auch derjenige Philosoph, der jedenfalls in seiner ersten Periode auf das engste an Kant sich angeschlossen hat, nämlich Fichte. Hier besteht eine eindeutige, eine klare Linie von Rousseau über Kant bis hin zu Fichte, dessen Äußerungen, dessen erste literarische Äußerung, nichts anderes markieren als den engsten, intimsten Anschluss sowohl an Kant als auch an die französische Revolution als Interpretation rousseauischer Ideen und Gedanken. 1792, ich erinnere nur daran, hat er bekanntlich die Kritik aller Offenbarung veröffentlicht, Fichte, eine Schrift, die anonym erschien und damals Kant zugeschrieben wurde, bis dann sich herausstellte, dass dieser unbekannte, bisher unbekannte Hauslehrer, der in der Schweiz gelebt hat, der Verfasser war und damit gewissermaßen über Nacht zu einer philosophischen Koryphäe in Deutschland wurde. Aber immerhin, diese hohe Stellung war nicht ausreichend und sicher genug, um nun auch mit vollem Namen bei allen Gelegenheiten aufzutreten. 1793, als er seine Beiträge zur französischen Revolution zum Zweck der Besserung des Urteils des Publikums über dieselbe veröffentlichte, tat er es vorsichtshalber anonym und ließ sie also 1793 in der Schweiz erscheinen. Es wurde natürlich ruchbar, dass dies der Fichte gewesen sei, und als seine Anstellung in Jena anstand, war er immerhin bereits so sehr in den Geruch des Jakobiners und des Demokraten geraten, dass Goethe einige Bedenken zunächst trug, ihn überhaupt an die Universität in Jena zu lassen. Er kam immerhin doch hin, aber es hat auch nicht wehgetan, offenbar, jedenfalls den Leuten in Weimar, als sie ihn baldigst wieder los wurden. Dass diese Treue gewissermaßen zu den Anfängen ist bei Kant ebenso eindeutig und ungebrochen wie bei Fichte, jedenfalls bei dem frühen Fichte, bis etwa 1800. Auf der anderen Seite möchte ich hier nur in Parenthese darauf aufmerksam machen, dass diese, wenn ich so sagen darf, revolutionäre Tradition rousseauischer Ideen keineswegs die einzige gewesen ist. Und das beleuchtet auch ein wenig die Zwiespältigkeit dieser Philosophie und dieser Gestalt. Denn so wie diese Linie von Rousseau über französische Revolution und hier in diese fortschrittliche, progressive, kritische Philosophie in Deutschland gelaufen ist, so ist in Frankreich eine Linie gelaufen über Madame de Staël und Chateaubriand. Also jenen Mann, der als oftmals jedenfalls zitiert wird, als Begründer des Konservatismus in Europa. Er gründete eine Zeitschrift Le Conservateur, und davon wird im Allgemeinen der Parteiname Konservativismus abgeleitet. Man beruft sich dabei auf die natürliche Religionslehre von Rousseau und verknüpft diese Gedanken der Herzens- und Gewissensreligion mit bestimmten mystischen oder dialektischen Traditionen innerhalb des französischen Katholizismus. Ich erinnere vorhin schon daran, dass diese Unterscheidung bei Rousseau sehr stark, durchaus terminologisch vielleicht mindestens, ob in der Sache, darüber mag man streiten, terminologisch jedenfalls berührt sich diese Unterscheidung bei ihm sehr deutlich mit der pascalischen Unterscheidung und auf dieser Linie des Jansenismus, der Lehre von Port-Royal, gibt es einen Strom innerhalb des katholischen, französischen Katholizismus, der sehr stark eine Neigung in mystisch-quietistische Gedankengänge hat, die dann auch ihren Einfluss wiederum nach Deutschland hinübergesendet haben. Und in dieser Linie war eingelagert jedenfalls diese frühe französische Romantik der Madame de Stael und Chateaubriands, die sich ausdrücklich auf Rousseau und das Bekenntnis des savoyardischen Vikars als Grundtext ihrer eigenen Religiosität berufen haben und berufen konnten. Sodass man sagen kann, es gehen von ihm aus sowohl revolutionäre Impulse und Tradition als auch durchaus konservative bis restaurative und reaktionäre Impulse. Denn aus dieser französischen Bewegung gingen immerhin so bedeutende Ideologen des Konservatismus hervor wie Bonal und de Maistre etwa. Dass dann wieder Umschläge in der Folgezeit passieren, gehört zu den interessanten Feinheiten. Denn immerhin ein erster christlicher Sozialist ist auch aus dieser Küche geboren worden. Ein Mann, der zunächst noch durchaus mit den Konservativen wie de Maistre und Bonal zusammenarbeitet, Lamennais, ist dann später derjenige geworden, der dieser Reaktion entschlossenen Rücken zugekehrt hat und die Verbindung von Christentum und Sozialismus auf die Fahne seines Programms schrieb. So kehren dann unter Umständen geschichtliche Bewegungen über gewisse Irrläufer an ihre früheren Wurzeln und Ausgänge zurück. Uns soll hier noch nicht diese verzweigte Wirkungsgeschichte Rousseaus interessieren, sondern diese Linie, die ich vorhin mit Bezug auf Kant und Fichte angedeutet habe. Denn bei Kant ist die Intention, die bei Rousseau erkennbar ist, auf deutliche, außerordentlich klare Begriffe gebracht worden, sodass damit auch eine Aufklärung und Abklärung der deutschen geistigen Bewegung in Philosophie und Theologie zustande gekommen ist und erreicht wurde. Und so wirkt Kant für theologisches und philosophisches Denken wie ein großer Katalysator, von dem an die Dinge ihr viel deutlicheres Profil gewinnen, als sie das vor den schroffen, klaren Formulierungen Kants hatten. Bei ihm selbst wird man diesen Prozess mühelos, mindestens in einem Doppelprozess verstehen dürfen. In einer ersten Phase und Bewegung bis 1781, bis zum Erscheinungsjahr seiner berühmten Kritik der reinen Vernunft. 1781 in erster Auflage, 1787 in zweiter Auflage dann. Bis 81 kann man bei jedenfalls die Publikation bis etwa Ende der 60er Jahre, lässt sich feststellen, wie bei ihm eine allmähliche Skepsis sich breit macht gegenüber der philosophischen Grundstellung, die er mit dem Begriff Dogmatismus belegt. Und das trifft im Prinzip dasjenige, was ich hier mit dem Stichwort dogmatischer Rationalismus umschrieben hatte. Die Figuren, die Philosophen, die dafür anstehen bei ihm, sind Leibniz und Wolff. Das heißt, Denker, die entschlossen festhalten an dem Begriff der einheitlichen Vernunft als zuständig für den gesamten Bereich des Seins, des unendlichen Seins und des Endlichen, wie auch kompetent und zuständig für den Raum des Seins, wie den Raum des Tuns. Es ist ein und dieselbe Vernunft, die hier wie dort am Werk ist. Das bedeutet dann für diese Position des metaphysischen Rationalismus, wie er auch gelegentlich genannt wird, dass man der Metaphysik als der Wissenschaft vom Übersinnlichen oder als der Wissenschaft, die den Zusammenhang der sinnlichen Welt mit der übersinnlichen der natürlichen wie der übersinnlichen und übernatürlichen Welt im Begriff herstellt, dass diese Wissenschaft die Aufgabe hat, alle übrigen Bereiche menschlichen Denkens und Wollens zu begründen und zu fundieren. Sowohl die wissenschaftliche Erkenntnis, die wissenschaftliche Welterkenntnis, als auch die Moral, wie auch die Religion, haben ihre ersten Grundlagen, ihre unzerstörbaren, unerschütterlichen Fundamente in dieser metaphysischen Erkenntnis des Absoluten und seines Zusammenhangs mit dem Endlichen. Der deutlichste Ausdruck dafür war die umfassende Rezeption aller in der philosophischen und theologischen Tradition aufgekommenen Gottesbeweise. In der Schule von Wolff und Leibniz wurden sämtliche Gottesbeweise in ihrer dreifachen Klassifizierung vorgetragen und als gültig verkündet, nämlich sowohl der berühmte ontologische Gottesbeweis, der also von der Idee Gottes auf die Existenz Gottes schließt, als auch der kosmologische Beweis, der von der Existenz der Welt oder eines welthaften Daseins auf das notwendige Seiende als den Grund eines bedingten Seins schließt, und schließlich auch der physikotheologische Beweis, der genannt wurde, der aus der immanenten Zweckhaftigkeit der Einrichtungen unserer Welt und unseres Lebens auf jene absolute Intelligenz schließt, die als Baumeister, als Demiurg gewissermaßen für diese Einrichtung verantwortlich ist. Es lässt sich bei Kant deutlich erkennen, wie er schon in der Zeit vor seiner kritischen Wendung, also vor 1781, genauer sogar vor 1770, wo er erstmals eine für seine Absetzung zum Dogmatismus entscheidende Differenzierung einzog, dass er schon bis zu diesem Zeitpunkt an diesem Konzept eine fundamentale Kritik übte, in dem Sinne, dass er von den überkommenen Gottesbeweisen nicht einen einzigen mehr anzuerkennen in der Lage war. Bereits in der vorkritischen Phase, darüber muss man sich im Klaren sein, bereits in der vorkritischen Phase hat Kant weder den traditionellen ontologischen noch den traditionellen kosmologischen und physikotheologischen Beweis als verbindlich anzuerkennen vermocht. Sie sind im Grunde für ihn bereits zu Sophismen geworden, deren Scheinlogik mühelos durchschaut werden kann. Und zwar hat er bereits in dieser Zeit auch ein Fundierungsverhältnis dieser Beweisgänge aufgestellt. In dem Sinne nämlich, dass der physikotheologische Beweis aufruht auf der Verbindlichkeit des kosmologischen Arguments. Nur wenn dieses, das kosmologische, gilt, kann auch der physikotheologische Beweis Gültigkeit beanspruchen. Und der kosmologische wiederum ist fundiert und begründet in dem ontologischen Argument. In dem ontologischen Argument, welches besagt, dass aus der Idee des höchst vollkommenen Wesens auch auf dessen Existenz geschlossen werden kann, sofern Existenz ein Merkmal, ein Wesensmerkmal des höchst vollkommenen Wesens sei. Gegen diese Argumentationsfigur hat Kant den sogenannten empiristischen Einwand mobilisiert, der erstmals wohl von Pierre Gassendi, einem Franzosen, entwickelt worden ist, und der besagt, dass die Existenz eines Wesens nicht zu den Wesenselementen eines Seienden gerechnet werden kann. Zwischen der Essenz eines Dinges und der Existenz besteht ein qualitativer Unterschied, und niemals kann die Existenz als ein Teil oder Element der Essenz des Wesens eines Dinges verstanden werden. Dieser Satz soll grundsätzlich gelten, so war der Anspruch, und Kant hat ihn übernommen, soll grundsätzlich gelten, unerachtet des Unterschiedes zwischen endlichen und unendlichen Dingen. Man kann also auch nicht sagen, dass was für das im gesamten Bereich des Endlichen durchaus zutrifft, für das Unendliche dennoch nicht zutrifft, sondern dieses empirische Argument, Existenz gehört nicht zu den noetischen, zu den logischen, zu den denkerisch erfassbaren Wesenselementen, die in einem Begriff zusammengefasst werden können. Dieser Einwand aus der Empirie gezogen wird auch gegen dasjenige in denjenigen Begriff gewendet, der seinem Sinn nach ein dezidiert meta-empirischer Begriff ist, nämlich der Begriff des Unendlichen. Kant stützt sich auf dieses Argument und meint, noch retten zu können. Und das ist seine Position. Er weicht also in dieser frühen Phase, so ungewiss ihm die Argumente geworden sind, er weicht noch nicht von der Grundposition des dogmatischen Rationalismus, sondern ist noch der Meinung, es ließe sich ein Weg noch konstruieren. Nämlich, wenn das ontologische Argument umgekehrt wird. Wenn man nicht von dem höchst vollkommenen Wesen ausgeht, um auf das notwendige Wesen zu schließen. In der Fachsprache damals vom Ens Perfectissimum zum Ens Necessarium in der Argumentation fortschreitet, sondern wenn man umgekehrt von dem Begriff des notwendigen Wesens ausgeht und auf den Begriff des höchst vollkommenen Wesens fortschreitet in der Argumentation. Das würde heißen, dass hier ein unbestimmtes Wesen als existent gesetzt wird und ihm sein Wesen in der Form von unendlicher Prädikation beigemessen und zugetragen wird. Ein unbestimmtes als Existenz gesetzt wird mit den Prädikaten versehen, sodass am Ende herauskommt, dasjenige Wesen, welches mit Notwendigkeit existiert, wie immer es auch bestimmt sei, ist, wenn auf seine Bestimmtheit reflektiert wird, nichts anderes und kein anderes Wesen als das höchst Vollkommene, das mit allen positiven Attributen versehen ist, die es widerspruchsfrei in sich vereinigen kann. Dies ist die Tendenz und die Intention jedenfalls der Schrift, die er 1763 noch veröffentlicht hat, vom an sich möglichen Beweisgrund für das Dasein Gottes. Die Schrift 1763 vom an sich möglichen Beweisgrund, wo also Kant unter der Voraussetzung der Ungültigkeit aller überkommenen Gottesbeweise des dogmatischen Rationalismus in herkömmlicher Form einen neuen Beweis aufrichten möchte, durch den er zwar den herkömmlichen Rationalismus überwindet, aber einen neuen Rationalismus, gewissermaßen einen besseren, auf den Plan führt. Und es hat immerhin noch eine gewisse Zeit gedauert, bis er auch diesen Traum ad acta legte und erkannte, dass der Schaden, der Krebsschaden, schon viel früher bemerklich ist für eine kritisch sich besinnende Vernunft, dass nämlich der Begriff des notwendigen Wesens ein absurder Begriff ist, der einfach nicht denkbar ist. Seine spätere Einwendung dagegen, die er in seinem Hauptwerk schon gar nicht mehr eigentlich vorführt, sondern lediglich in seinen früheren Metaphysikvorlesungen noch vorträgt, ist der, dass wenn die Vernunft daran geht, den Begriff des notwendigen Wesens zu bilden, sie diesen Begriff nur so bilden kann, dass sie im Prozess seiner Bildung ihn selber zerstört. Das ist die totale Antinomie. Man bildet diesen Begriff und in der Bildung vernichtet man ihn zugleich. Das aber bedeutet das Eingeständnis der totalen Undenkbarkeit. Ergo zerfällt der philosophischen, kritischen Vernunft der Subjektbegriff des Spitzensatzes in sich selbst. Und es kommt heraus ein Satz, der kein Urteil mehr ist, nämlich X ist das schlechthin vollkommenste Wesen. Diese Position ist die Situation, in der sich Kant vor der Verfassung seiner Kritik der reinen Vernunft findet. Und das Dilemma und das Desaster, in dem er sich damit tatsächlich befunden hat, das muss man sich vielleicht noch etwas vergegenwärtigen, um dann die aus diesem Nichts aufgebaute neue Konzeption mit dem Versuch einer kritischen Begründung möglicher Wahrheitserkenntnis und kritischer Sichtung auch der Tradition in Moral und Theologie vornehmen zu können. Ich möchte Ihnen das im Zusammenhang dann mit dem Übergang zu Fichte in der nächsten Stunde vortragen.